Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Moin moin Johann.
Guten Tag, guten Tag. Ja, nach dem riesigen Patch müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen eingrooven hier, damit allen Changes zurechtkommen. Die besprechen wir inklusive dem Sage-Buff, Map-Pool und so weiter. Und ansonsten ist gar nicht so viel los. Wir haben aber ein besonderes Segment für euch. So ein paar Zahlen und ein paar Statistiken, die wir ganz interessant fanden. Und natürlich E-Sports, ne? Road to Paris ist gerade am Laufen. Herr Czinski ist im Urlaub. Liebe Grüße da im wohlverdienten Urlaub. Deswegen werden wir auch ein bisschen Project Dream E-Sports haben, aber natürlich der Fokus auf Champions. Let's go!
Eine Woche ist V25 Akt 5 jetzt alt und ja, riesiger Patch hast du gerade gesagt, Johann. Ich fand, der war gar nicht so riesig, aber es ist immer
viel
so
viel Content, viel Content.
Genau, es ist eher viel Content und nicht so wirklich, was ich am Spiel getan habe. Am Spiel hat sich eigentlich, finde ich, so, was jetzt sich wirklich auswirken kann, nur dieser Sage-Buff getan. Und ich habe dann, als es neu war, gleich ganz begeistert in den Stream von Grimm geguckt, was der jetzt Neues machen kann mit der neuen Sage, ne? Also Bait-Reses sind jetzt eine neue Sache, die man machen kann, also ein Res von ganz weit weg und dann die andere Angle Swing, das habe ich gesehen, dann natürlich diese Fake-Walls, die wir auch angesprochen haben bei den letzten TFTs, aber sonst nicht viel los bei Sage. Sage giga wenig gepickt, ne, weil Sage ja irgendwie so ein Trollpick geworden ist, ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber es ist schlimm.
Also die Leute nehmen es als Trollpick wahr.
Ja, genau.
Es ist kein Trollpick. The Sage ist kein Trollpick. Ne? Insbesondere, also insbesondere in der Solo-Queue, wo es doch häufig einfach diese stumpfen 5-Mann-Rushes gibt. Und wenn du dann Slow-Op wirfst und dann danach noch ein Slow-Op, dann sind die sauer und FFen und beleidigen sich gegenseitig. Ne? So läuft das eigentlich immer, wenn wir gegen eine Sage spielen. Und ja, aber irgendwie wird das als Trollpick wahrgenommen, auch unter den dem letzten TikTok. Die Leute auf TikTok, die haben wirklich Also, man kann sie in Schutz nehmen, weil sie vielleicht noch sehr, sehr jung sind, aber auch wirklich einfach nicht eine Sekunde drüber nachdenken und ihren ersten Gedanken direkt so dahin schreiben, irgendwie dahin brotzen so. Und ja, das scheint, also es wurde jetzt gesagt, Sage ist ein Trollpick und ne, man sollte die jetzt nicht picken und so weiter. Es ist halt Quatsch, ja, es ist einfach Quatsch. Viele Proteins haben jetzt auch auf Corrode, ne, Sage mit eingebunden und so weiter. Auf Icebox sieht man sie jetzt mal vermehrt. Und ja, insbesondere wegen der Slow-Ops, ne? Also ich denke jetzt nicht, dass die Wall so viel macht. Klar, das gibt Sicherheit und ist eine gute Ability, so, ne? Aber wirklich gut eingesetzte Slow-Ops können dir die Runde gewinnen, ne? Und wenn du dann da gegen so einen Fnatic-Default spielst, wo die dich über 1,30 zermürben und dann kommt in den letzten 10 Sekunden der Rush, wenn du dann einen Slow-Op hast, das ist schon stark, ne? Das ist schon sehr, sehr stark. Das macht natürlich nicht nur Fnatic so, ne? Deswegen, Sage ist kein Trollpick. Also ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt irgendwie doch ein verfestigter Gedanke in der Community ist. Aber ja, Sage stark, nach wie vor, muss man sagen, ne? Und jetzt noch mit mehr Möglichkeiten. Ich glaube, die Leute brauchen auch noch so ein bisschen mehr Zeit, um sich dran zu gewöhnen, um dann auch so die Plays ein bisschen rauszufinden. Die neuen, die man jetzt machen kann, mit mehr Reichweite bei Res und mehr Reichweite bei Wall. Und ja, mal sehen. Mal sehen. Ja. Ne? Hast du schon was Cooles gemacht? Hast du Sage gepickt?
Na, ich habe irgendwie auch nicht Sage gepickt. Ich weiß nicht, also ich spiele super gerne Sage. Ich liebe den Agent, der bringt mir einfach super viel Bock. Aber ich hab irgendwie keinen Bock, den zu picken und mich direkt dafür rechtfertigen zu müssen. Weil irgendwie habe ich in letzter Zeit nicht so die gedankliche Capacity, mit diesen Ranked-Leuten zu dealen. Ne? Also ich habe jetzt auch im Moment so eine Zero, wenn irgendjemand Scheiße labert, ich gehe einfach direkt Fullmute, ich spiele das Game ohne Voice-Chat. Es macht mich einfach zu fertig. Das Spiel bringt keinen Bock mit diesen ganzen Idioten.
Es geht nicht anders. Also ich meine, jede Community mit Voice-Chat offenbaren sich natürlich noch mal viel mehr, wie hässlich die Leute sind charakterlich. Und das ich kann das auch auf Dauer gar nicht. Also deswegen, ich meine, man regt sich auch über die Leute auf, die dann nicht kommen, ne, und gar nichts sagen und so weiter. Das ist natürlich auch schlecht. Aber die Alternative ist, dass ich meinen Verstand verliere und nicht mehr diesen Podcast machen kann. Ja. Und das ist die schlechtere Alternative in meinem Blick. Deswegen habe ich auch mir teilweise schon gedacht, wenn ich Feierabend habe, ja, und fertig bin, dann kann ich mir nicht so einen Hans Wurst anhören, der meint jetzt irgendwie zu kommentieren, was ich in der letzten Runde falsch gemacht habe, wenn er 0-8 steht. Weißt du? Muss ich, also abgesehen von den ganzen N-Worten und der ganzen Frauenfeindlichkeit und so weiter, ne, wo Leute dann schon quitten, wenn sie nur irgendwie eine Frau hören und so weiter, was es auch zahlreich gibt. Abgesehen von diesen Extremfällen, die auch super frustrierend sind, dieses ständige und immer vorhandene Passive-Aggressiveness, oh, es nagt an einem und irgendwann sind die Nerven durch und dann geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr dann.
Dass die Leute sich auch nicht wundern, warum sind meine Teams alle so scheiße? Ja, wenn ich immer ins Team reingehe und sie sofort beleidige bei der ersten Sache, die irgendwie falsch machen. Ne? Also, keine Ahnung, ich reg mich auch über mein Team auf, aber ich würde es nie im All-Chat sagen. Ne? Da, wenn die Leute einfach nur aufhören würden, den Chat-Button zu drücken, wenn sie sich über ihr Team aufregen, dann wäre schon so viel gewonnen.
Es ist so, ja. Auf jeden Fall. Und dann spielt man halt auch selber besser, wenn man diese nervigen Mails nicht mehr die ganze Zeit hat. Ne? Man kriegt halt weniger Infos, aber man kann tatsächlich mal auf seinen Bildschirm gucken und gucken, was da passiert und eine schlaue Entscheidung treffen und nicht einfach so brandheiß getiltet in jede Runde da gehen. Ne? Es ist wirklich, da hat man auch einfach keinen Bock mehr. Ja.
Und das ist halt so auch bei Sage. Ne? Dann spielst du Sage, ne? Also mir bringt Sage eigentlich auf jeder Map Bock, besonders auf Split finde ich sie geil, ist natürlich jetzt nicht drin, aber auf Corrode ist sie super strong. Ne? Also du musst dir mal Grimm angucken, wie der Sage auf Corrode spielt, was der für Off-Angles mit der Wall hinkriegt, das ist komplett eklig. Und das auf Top 50 Radiant Elo, das ist schon richtig, richtig krass. Also brauchen wir nicht drüber sprechen, Sage wirklich kein Troll-Pick, ne? Aber es ist ja so, du pickst Sage und dann, oh no, this breaks our comp. Und das sind die crazy von Leuten, ne? Weil der Moment, der das Team breakt, ist das, wenn du das sagst. Ne? Also
das ist halt
komplett crazy. Und ich würde sagen, Sage ist in einem richtig guten Spot damit. Ne? Sie ist halt echt so ein kranker Hybrid, das muss man sagen. Und im Ranked wird sie eigentlich durch diese Res-Möglichkeit immer noch stärker. Es werden so viele Solo-Plays gemacht, das wird so schlecht getradet. Und wenn du dann Res hast, also quasi so ein Free-Trade zurück, das ist giga-strong. Spielt mehr Sage, Leute.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, jetzt gerade in einer sehr guten Position, wo sie sehr kompetitiv ist und ein guter Pick ist. Und das ist selten bei diesen Hybriden, ne? Weil dann ist halt schnell so, okay, jetzt eine Sage auf Bind, weiß ich nicht, lieber wirklich eine Tripwire hinter uns, das gibt mehr Sicherheit und so, ne? Das ist dann der Gedanke, vielleicht auch deswegen als Trollpick wahrgenommen. Aber ich meine, Deadlock ist halt auch viable, ne? Und da, gut, da kannst du auch die Wall nach hinten setzen, aber hat halt nicht so viel Sicherheit wie ein Cypher. Aber es ist halt ansonsten stark und kann halt ganz andere Situationen kreieren, die halt auch voll viel wert sind und sogar dann mehr wert sind, als komplett mit hundertprozentiger Sicherheit zu haben, dass es dann keinen Flank gibt. Ne? Deswegen würde ich auch sagen, Sage gerade in einer guten Position, ja.
Ja, einfach mal auf Side kommen, einfach mal einen Spike planen. Ne? Also gerade auch jetzt auch auf Send. Ne? Sage kann jetzt aus A-Main Short wegwallen. Ne? Also das ist super, super strong. Also wenn sie als Attacker auf Send in A-Main steht, kann sie die Tür wegwallen. Ja, und das ist ein Problem, was viele Teams haben, irgendwie im Ranked, ist A-Main rauszukommen. Und das ist super stark, wenn du die Wall da weg, wenn du diesen Angle da weg hast und dich nur auf geradeaus quasi konzentrieren musst. Naja, und das kann sie auf vielen Maps, sie kann auf Send auch aus B-Main, den Market wegwallen, das ist alles giga-strong und da müssen die Leute vielleicht erstmal drauf klarkommen. Vielleicht muss ich auch einfach mal eine Woche Sage Insta loggen, um jedenfalls meine Peer-Group Elo-wise darauf zu gewöhnen, dass das jetzt gemacht wird. Keine Ahnung, hat mit Euro nicht so gut geklappt.
Ja, gut.
Dazu sage ich jetzt nichts. Ah, Sage ist ein toller Agent, muss man sagen.
Ja, ich schätze auch deine Sage stärker ein als dein Euro. Sorry.
Das ist jetzt
so, was rauskommen musste, ja.
Das stimmt. Okay, sprechen wir über weiteres von diesem Patch. Skins, wir haben beide gesagt, letzte Woche knappes Go. Ich habe reingeshoppt, Johann, und ich muss sagen, ja, ist okay. Ich finde es immer wieder crazy, wenn man sich diese Skin-Videos anguckt und denkt, Alter, sind die laut. Ey, krass, ich kann gar nicht mehr spielen, wenn ich diese Skins höre. Das ist ja das Lauteste der Welt. Und jetzt habe ich die Skins und ich höre sie quasi nicht. Ich höre den Sound der Skins nicht.
Ich hatte sie einmal in der Hand und war dann auch überrascht, wie auch der Kill-Sound oder was ich auch in Streams gesehen habe, ne? Dieser Kill-Sound, also bei mir kommt der Kill-Sound nicht so häufig, ne? Deswegen habe ich über Jorgemo noch mal geguckt, der auch komplett reingeschoppt hat. Und unauffällig, als man diese Videos gesehen hat, da dachte ich so, ui, jetzt geht's aber los hier.
Eben, ja.
Und jetzt sind die relativ unauffällig. Das, dieser Lautstärkeunterschied, den hätte ich jetzt auch hier auf jeden Fall erwähnt. Ja, das ist komisch. Aber trotzdem sind die gut. Ich finde sie immer noch ein bisschen klobig, muss ich sagen. Mhm. Sie sind schon ein bisschen chunky, insbesondere die Phantom natürlich, sehr chunky. Und das Messer nimmt mir auch zu viel vom Screen weg. Das ist, da hast du dann ein Achtel des Bildschirms an der Seite, was halt nur für das Messer ist.
Wurde ich auch schon für geflamed. Ja.
Ja. Ach ja, okay. Du willst also nicht gewinnen, weil du diese Skins ausgerüstet hast. Okay, dann troll ich. Nein, dann troll ich.
Es ist so, also das mit den Lautstärke-Dinger, ich habe es im Stream schon gesagt, vielleicht sollte man mal überlegen, die Möglichkeit zu geben, selber die Skin-Lautstärke einzustellen. Ist wahrscheinlich super viel Aufwand, ne? Aber so ein Schieberegler für die Lautstärke der Skins würde ich mega geil finden. Zum Beispiel Recon Phantom, ne? Ein so geiler Skin mit so einem geilen Kill-Sound, gigalaut, ne? Wenn der jetzige Kill-Sound hier von Bubblegum Deathwish nur die Hälfte so laut wäre, das wäre schon geil und also ich habe echt Schwierigkeiten, den zu hören.
Ja. Ja, das wäre eine Idee, die einzustellen, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt mir zu viel Möglichkeit zu customizen und dann wäre ich überfordert, wie ich es einstellen muss.
Dann wird's jedes Spiel umstellen.
Dann frustriert, ja, auf jeden Fall. Und dann wechselt man nicht nur Crosshairs jede Runde, sondern auch die Skin-Lautstärke. Das sind mir zu viele mögliche Kombinationsmöglichkeiten, ja.
Ja, sehe ich das Problem. Lass uns zuletzt noch über den Map-Pool hier sprechen. Abyss wieder drin, Icebox raus. Ich habe Icebox ein bisschen vermisst irgendwie, weil ich auch dachte, so die neue Sage auf Icebox muss auch echt geil sein, weil du halt Yellow stehen kannst und schon mal Sidewallen kannst. Also du kannst ja echt viel Sicherheit beschaffen. Es ist jetzt Abyss und ja, bringt Spaß. Wieder ein bisschen was Neues, aber ich hätte mir eigentlich zwei Maps gewünscht, die wieder reinkommen. Ich vermisse Split sehr doll.
Ja.
Finde ich schade, dass sie so lange weg ist. Also Fracture vermisse ich eigentlich nicht, aber ich wundere mich auch. Und Breeze, ne? Also das ist doch irgendwie crazy.
Ich will Breeze spielen.
Ja.
Ich will Breeze spielen. Ich möchte, dass Breeze zurückkommt. Mit oder ohne Holz ist mir völlig Banane. Ne? Mit wäre besser übrigens, Seitenanmerkungen. Ich weiß nicht, warum sie es jemals dicht gemacht haben. Aber ich nehme Breeze in jeder Erscheinungsform nehme ich gerne wieder zurück. Und Icebox sollte für immer draußen bleiben. Es ist mit schon oft gesagt, finde ich auf jeden Fall die schlechteste Map. Ich finde es auch eine objektive, keine Meinung, sondern es ist ein Fakt für mich. Und ja, Abyss ist okay. Das kann man machen. Die Map ist sehr groß. Ne? Es ist wirklich eine sehr, sehr große Map. Und da wird halt auch viel durch den Spawn rotiert die ganze Zeit. Ne? Deswegen, man muss eigentlich immer stehen bleiben als Verteidiger oder halt Mitte pushen. Das nervt mich auch so ein bisschen, dass man als Verteidiger so wenig Informationen bekommt. Aber dann, wenn man rusht, auf der anderen Seite ist es wieder sehr schlecht für die Angreifer. Es wird einfach so Faken oder viele Rotationen einfach, ne?
Ja.
Und Lurken, das wird sehr belohnt. Und das finde ich immer nicht so gut. Deswegen nicht der größte Fan von Abyss. Aber ist gut. Ist gut, dass sie zurück ist. Und hat man ewig nicht mehr gespielt. Deswegen macht das doch Spaß.
Ja, aber wir brauchen Breeze echt wieder. Also manchmal bin ich so traurig, da gehe ich einfach auf Breeze spazieren in einem Custom-Game alleine.
Oh.
Es ist wirklich, ich finde das irgendwie komisch und auch deswegen die Sache, die ich letztens angesprochen hatte, warum machen wir nicht einfach so eine rotierende Map-Rotation? Ja, dann fällt auch Haven mal raus, traurig, aber dann wissen wir, was kommt, dann wissen wir, dass wir alle Maps, die da sind, auch mal spielen und dann sind die nicht so ewig raus. Also ich irgendwie finde ich das schwierig, dass da, also es ist ja so random, ne? Stell dir vor, es gibt ein Team, das mega gut auf Breeze ist und das hatte das immer als beste Map und jetzt können sie die schon über ein Jahr nicht spielen.
Das ist echt krass. Das ist ätzend. Ja, ich bin nicht so ein riesiger Freund von dieser permanenten Rotation. Ich finde es schon gut, dass da so ein bisschen individuell geguckt wird, welche Maps gut funktionieren. Split und Haven können meinetwegen immer drin bleiben. Ich glaube, meinetwegen nehme ich auch Ascent in Kauf. Sprechen wir gleich noch drüber, was sonst das Problem des Ascent ist. Aber das ist einfach eine, gern gespielte, gern gesehene Map, wo man immer was anbieten kann, so, ne? Und auf Eis, da schlafe ich nicht ein, weißt du? Auf Ascent schlafe ich nicht ein. Auf Icebox schlafe ich ein. Auf Icebox schlafe ich ein. Wenn ich da Viper spielen muss zum 300. Mal,
ja,
und
das bringt keinen
zum
Spaß,
300. Mal die gleiche Smoke da in die Mitte werfe und die gleiche Wall anbiete, ja, anbieten muss, ja? Mhm. Weil wenn du A gehst und als Viper nicht sofort die A-Wall machst, ja, dann wirst du komplett geflamed und getrollt, ja. Ich würde sagen, wirf die Wall immer auf B, ja?
Ja.
Und das ist dann nicht, damit verrätst du nicht, wo du hingehst. Das ist zu viel für meine Mates zu verstehen. Das ist auf, ist zu viel. Das verstehen die
ich
nicht.
Ich mache immer nur so die B-Wall. Also ich finde, die A-Wall braucht man nicht, aber ja, das ist ein anderer Deep Talk hier.
Erzähl das bitte meinen Mates, Daniel.
Ja, ja, ja.
Naja, wie auch immer, ist es wieder da. Breeze sollte wieder zurückkommen, auf jeden Fall, ja.
Ja, okay. Und du hast gesagt, wir sprechen gleich nochmal über das Problem von Ascent. Und das ist eine Seite, die es bei Tracker gibt, über die wir sprechen wollen, nämlich mal der Global Map Insight, ne? Und da kriegen wir so Statistiken wie, wie viel Attacker Win Percentage, wie viel Death Win Percentages und welche Agents gewinnen eigentlich am häufigsten auf dieser Map. Und Johann, Ascent hat ein großes Problem. Willst du es mitteilen?
Ja, genau. Also auch schon mehrfach angesprochen, ne? Über alle Elos, über alle Regionen ist Ascent die mit Abstand unausgeglichenste Map, die wir im Spiel haben. Denn die Defense Win Rate auf dieser Map ist 53,3%. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Einfach nur auf welcher Seite du startest, weißt du, dass du 3,3% mehr, also dass du quasi 6,6% mehr gewinnst als die Angreiferseite. Ja, einfach nur durch die Anatomie der Map, ja, wie es läuft, verlierst du da so viel mehr auf Angreiferseite und gewinnst so viel mehr auf Verteidigerseite. So, und das ist nicht nur ein Problem, was es jetzt irgendwie in Bronze, Silber, Gold gibt oder nur anderen Elos, ne? Im E-Sports, ja, auf dem höchsten Level, auf dem professionellen Level, ist diese Winrate auch so, ja, über alle Regionen, ja, es ist wirklich überall so, also es kann kein Zufall sein, ja, es kann kein Zufall sein, dass sie an Ascent mal irgendwas machen müssen. Es fühlt sich wirklich richtig blöd an und häufig habe ich das Gefühl, dass wenn du auf Angreiferseite Ascent startest, ist es eigentlich ein Free-Lose in der Solo-Queue, weil die Leute dann schon immer so tilt sind, wenn es mal 7-1 steht, dass wo man absolut zurückkommen kann auf der Map, aber bis dahin laufen die Leute halt dann einfach nur noch schreiend in die Gegner rein, ja, mit ihrem Messer in der Hand. Und das regt mich auf. Und da muss man irgendwas gemacht werden. Sie haben die Walls geändert, ne, in B Main, dass man da jetzt nicht mehr durchbangen kann, aber das, da würde ich behaupten, dass das jetzt auch nichts wirklich dran geändert hat. Die aktuellen Zahlen beweisen es mit 53,3%.
Ja, das hat.
Hast du auch das Gefühl, dass Ascent so unausgeglichen ist? Also ich spüre das auch aktiv,
ja,
physisch.
Ja, auf jeden Fall, man spürt das. Es ist lustig, ich hatte gestern mein letztes Game Ascent und habe 3-9 verloren auf der Verteidigerseite. Und dann haben wir noch 13-11 gewonnen. Das ist natürlich ein Beispiel, das passiert auch mal. Aber ansonsten, die Verteidigerseite gewinnt man eigentlich immer. Also und es ist halt so das Gefühl, wenn man die Attacker-Seite gewinnt, wenn man Attacker startet und die Seite gewinnt, hat man eigentlich schon gewonnen, denkt man.
Ja, ist auch häufig so. Ist so. Es läuft wirklich sehr, sehr gut auf Verteidigerseite da. Aber ja, das ist so das Hauptproblem, was man da so wahrnimmt. Und das nervt einfach, weil es so unglaublich einseitig ist. Und aber von dieser Seite, die wir da von Tracker rausgesucht haben, gibt es noch eine Sache, die doch sofort ins Auge fällt. Und Daniel, auf was spiele ich an? Wir haben es nicht vorher besprochen, aber es ist natürlich.
Ja, es sind die Agents, die Top-Agents auf den jeweiligen Maps, die Agents mit den meisten, mit der höchsten Winrate auf den Maps. Und ja, es ist auf jeder Map die gleiche Agentin, der gleiche Agent.
Trommelwirbel, wer ist das? Denk mal nach, wer? Achso, hast du schon gesagt?
Ich hab schon gesagt.
Okay, na gut.
Clove, merkt euch den Namen, Clove. Nicht Clough, nicht Clough, nicht Clovey. Sondern Clove. Es ist Clove. Auf jeder Map. Und auch, es ist ein krasser Stat, ja.
Also, und auch nicht mal knapp, ne? Die hat ja überall um die 53% Winrate und das nächste, was danach kommt, ist immer so bei 51% dreht sich das nächste, was man dann so hat. Und natürlich ist diese Statistik nur dann, wenn das eine Team Clove im Team hat. Ich meine, so wie jede Statistik, ne? Ansonsten kannst du es ja nicht anfertigen, weil sonst, wenn es gar nicht gespielt wird, gibt es nichts für diese Statistik. Und wenn es auf beiden Seiten gespielt wird, verliert eine Seite, gewinnt eine Seite. Also, wenn du eine Clove in einem Team hast und die andere Seite nicht, hast du automatisch eine 53%ige Chance, das Spiel zu gewinnen. Das ist verrückt, oder? Das ist absolut verrückt.
Ja, aber man merkt auch, Clove wird so häufig gepickt. Ne? Es ist es ist schon krass. Also die Sample Size kann eigentlich gar nicht so riesig sein, wenn sie aber nicht in beiden Teams ist.
Das stimmt, ne? Auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt sagt, okay, du hast so einen Agent, der jetzt ein wahnsinnig hohes Skill-Ceiling hat und den ganz wenig Leute anfassen, ne? Das gibt es zum Beispiel bei LOL, wenn dann es so Connoisseure gibt, die dann irgendeinen Agent halt spielen, der so super nischig ist, ne? Aber die meistern den halt und die haben dann die verfälschen halt super doll die Winrate, ne? Ja. Und deswegen bei so einer kleinen Pickrate ist es möglich, dass es da mal eine hohe Winrate gibt und der Agent vielleicht nicht OP ist, sondern einfach nur ein sehr, sehr hohes Skill-Ceiling hat. Das kann man über Clove gar nicht sagen, ja, weil die wirklich sehr viel gepickt wird. Und das, ja, zeigt einfach, dass der Agent momentan zu stark ist. Ich find's gut, dass es ein Controller ist, weil ansonsten muss man diese Controller-Spiele immer finden. Ich find's gut, dass Clove ein bisschen zu stark ist. Oder generell, dass es einen Controller gibt, der ein bisschen stärker ist, damit der dann auch wirklich mal gespielt wird. Ne? Warum ist Clove so stark? Einmal der Rest ist ultra gut. Ja, gewinnst du einfach so häufig der sechste Mann und kannst wirklich noch mal das komplette Leben spielen, weil es auch nicht respektiert wird, dann wegzulaufen von den Gegnern. Ne? Also das ist dann einfach so, ja gut, sie ist wieder da. Was sollen wir machen?
Meine KD freut sich. Oh.
Und natürlich das Smoken, wenn du tot bist. Ne? Das gewinnt so häufig eine Runde, wenn dann insbesondere auf Verteidigerseite beim Retake du stirbst, kannst dann aber immer noch mal den Spike smoken. Uff, das ist sehr, sehr stark und kreiert sehr viel Pressure, insbesondere mit den Ping-Changes, ne, wo man den Spike nicht mehr pingen kann. Sehr stark. Der Heal in der Pistol-Round, könnte auch sagen, Clove vielleicht der beste Agent in der Pistol Round, die ja auch sehr entscheidend ist, wie so das Gemüt im Team ist. Ja,
ja sehr. Ja.
Und deswegen alle diese Faktoren, insbesondere stark in der Solo-Queue und deswegen auch hier spielt sich das wieder in der Winrate.
Ja, es ist so komisch mit Clove, finde ich, weil ihre normalen Smokes sind so kurz, ne? Und wenn man jetzt Clove Solo Smokes hat, ich finde das echt. Also so das Smoke-Erlebnis so als Nicht-Smoke-Spieler ist schon ätzend. Aber ja, vielleicht muss das so sein, weil wenn sie jetzt noch längere Smokes hätte, ne, dann wäre sie halt komplett Gaga-OP.
Mm, ja, es sind nur 1 bis 2 Sekunden oder so 1,5 Sekunden, ne? Ja. Zu den anderen Smokern. Brimstone ist natürlich da mit Abstand und dann noch weiter vorne. Aber zu den anderen Kugelsmokern ist es relativ ähnlich. Fühlt sich sehr kurz an, obwohl es nur 1,5-2 Sekunden sind. Hast du das nicht mal vorgeschlagen? Ein Clove-Nerf, wo die Smokes aus dem Tod nur noch so die Hälfte halten oder so?
Genau.
Ne?
Ja.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Change, muss man sagen. Das kann man schon dann einbinden. Das wird, finde ich, Sinn machen und ist auch ein fairer Change. Aber ja, so sieht's gerade aus. Und man sieht auch Sage hier häufig in den Winrates, ne? Mhm. 2-mal an Platz 2 auf Sunset und auf Bind. Das ist,
Weiß aber auch so nischige Picks sind, glaube ich, ja. Weiß auch 3-mal. Weiß haben sie echt in eine gute Position gebracht, finde ich. Haben da ja viel rumgetweakt. Sie war ja zwischenzeitlich, also als sie rauskam, irgendwie unbrauchbar. Dann wurde sie gebufft, dann war sie der stärkste Sentinel, würde ich sagen. Und jetzt haben sie durch diese Razorwind-Changes, dass es jetzt wieder nicht so lang ist, echt in einen guten Spot gebracht. Also da hat es mal richtig gut geklappt.
Genau, auf 3 Maps, auf Platz 2, auf Lotus, auf Corrode und auf Abyss. Da solltet ihr sie auch auf jeden Fall picken.
Jo, ich würde sagen, wir packen euch diese Grafik, diese Seite mal in die Shownotes, dann könnt ihr auch immer selber rumgucken, wie das auch auf den einzelnen Elos verteilt ist mit den Winrates. Sehr, sehr interessant, das mal anzuschauen. Ansonsten hoffen wir nächste Woche wieder auf den Patch und dementsprechend mehr Content. Im E-Sports ist aber einiges los und da springen wir jetzt rüber.
Ganz genau. Wie ist gerade der Stand? In vielen Regionen ist schon vieles entschieden, nicht in der EMEA-Region. Wir haben jetzt einen neuen Qualifikanten für Champs, das ist Team Liquid, die nach wie vor sehr, sehr stark spielen. Also Fnatic und Team Liquid jetzt qualifiziert. Bei den anderen beiden Teams können es aber noch 4 mögliche werden. Das sind einmal BBL, Navi, Giant X und Team Heretics. Bevor wir da reinspringen, einmal kurz das Szenario aufzeigen, wie sich die Teams qualifizieren können, muss man sagen, dass Giant X wirklich hier, also aus dem Nichts sind die angekommen, haben jetzt auch Team Heretics im unteren Bracket rausgeworfen, ja. Fnatic auch nicht mehr in den Playoffs, ja, die sind auch rausgeflogen, haben erst im oberen Bracket gegen BBL verloren und dann gegen Giant X im unteren Bracket. Das heißt, die Teams, die man eigentlich an Platz 1 und 2 gesehen hätte, Team Heretics und Fnatic, sind gar nicht mehr in den Playoffs, ja, aber aufgrund der sehr guten vorherigen Leistungen mit den Circuit Points natürlich noch im Rennen für Champions. So, Team Heretics qualifiziert sich aber vielleicht nicht. Das, was passieren muss, damit sich Team Heretics qualifiziert, Team Liquid muss das Finale machen. Gerade ist der Stand so, im oberen Bracket sind noch BBL und Team Liquid und im unteren Bracket noch Giant X und Navi. Das sind also die 4 Teams. Und wenn es Team Liquid eins der nächsten 2 Spiele gewinnt, also das Upper Final gegen BBL oder dann das Lower Final gegen den Gewinner von Giant X Navi, dann ist Team Heretics weiter. Dann haben sie es geschafft. Für die anderen Teams sieht es so aus, dass sie sich gar nicht mehr über Circuit Points qualifizieren können. Die können also nur Champs machen, wenn sie in die Top 2 kommen. Denn Erster und Zweiter von Stage 2 Playoffs gehen automatisch zu Champs. So, also das heißt für Navi und Giant X, die müssen jetzt 2 Games in Folge gewinnen, damit sie im Finale sind. Und BBL jetzt entweder das Spiel gegen Team Liquid oder dann, wenn sie im unteren Bracket sind, wiederum gegen den Gewinner von Navi Giant X. So sieht es aus. Also es ist noch viel drin. Noch 4 Teams können das hier schaffen. Das ist noch sehr, sehr spannend. Bevor es das Finale gibt in der EMEA-Region, das ist alles an diesem Wochenende. Am Donnerstagabend geht es los. Um 31 ist dann das Grand Final, was ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Bis dann ist dann wirklich alles entschieden. Ja, also vielleicht eher das Lower Final am 30. interessant. Aber naja, da wird dann auch noch der erste Seed klar aus dem Grand Final. Das bedeutet dann schon noch ein bisschen was für Champs. Aber ja, wir haben noch vor dem Grand Final haben wir noch ein Showmatch, wo es dann Team EMEA gegen Team Frankreich gibt. Team Frankreich, weil Champs da stattfinden wird. Und wir kennen das Team EMEA schon, deutsche Vertretung. Harmi ist auch dabei. Und jo, da gibt es dann noch ein Showmatch. Die anderen sind Mimi, Sigdem, Pereira und Keremir aus Polen. Und Team Frankreich weiß man noch nicht. Das
ist komisch, ne? Es ist komisch, dass das irgendwie noch nicht gepostet ist.
Da machen sie große Geheimnis drum. Ja, genau.
Man darf gespannt
und
sein.
Und dann gibt es aus der EMEA-Region noch eine News und das ist Project Blender.
Genau, Project Blender vor längerer Zeit schon angekündigt worden. So ein Off-Season-Projekt, was jetzt im 4. Quartal stattfinden wird. Jetzt ist es ein bisschen konkreter geworden. Wir haben jetzt mehr Infos zu Project Blender. Und es ist wirklich ein Turnier, was die ganze EMEA-Szene mit reinzieht. Ne? Also es gibt 4 verschiedene Phasen, weil das eben so für die ganze Szene ist. In der ersten Phase gibt es einen Open Qualifier für 1024 Teams. Also da können wirklich eine Menge Teams mitmachen. Und die besten kommen dann in Phase 2 und da kommen dann die besten Teams aus Project Wii, aus Queens, aus Challengers, aus Game Changers und aus Premier dazu. Und die spielen dann die Phase 2 und 3. Da kommen dann noch Mixteams aus Blender Spotlight dazu. Blender Spotlight ist ein System, wo du dann einfach ein Mixed-Gender-Team bilden kannst und dir dann Plätze für diese Phasen sichern kannst. Am Ende in Phase 3 kommen dann auch noch VCT EMEA-Teams dazu und in Phase 4 gibt es dann Studio-Finals, also Offline-Finals mit den besten 8 Teams und die spielen dann um 75.000 Euro Preisgeld. Das ist komplett crazy, richtig, richtig viel Geld. Also werden wahrscheinlich die VCT EMEA-Teams dann machen. Ne? Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum heißt das ganze Project Blender? Es gibt nämlich den sogenannten Blender-Draft für das Agent-Pick-System. Das sind immer Best-of-3s und es läuft so, dass man die Agents, die man auf der ersten Map gepickt hat, auf der zweiten Map nicht mehr picken darf. Und wenn es auf eine dritte Map geht, da darf man die aus der ersten Map wieder picken, aber nicht die von der zweiten. Das heißt, man muss da sehr, sehr genau überlegen, wie man seine Comps zusammenstellt. Und finde ich irgendwie ein geiles System, haben wir so noch nie gesehen und macht es dann auch als Zuschauer da irgendwie spannender, mal zu überlegen, okay, warum picken sie jetzt das? Was bleibt ihnen dann offen für die nächste Map? Und was macht vielleicht eins der Teams dann auch zu den Favoriten auf der nächsten Map?
Ganz genau. Ich finde es erstmal, also zwei Gründe finde ich es gut. Erstmal haben wir noch in der Offseason ein bisschen was, ne, wo dann auch alle Teams teilnehmen können. Coole Chancen für alle Teams, die irgendwie Valorant spielen, dann auch mal gegen sehr starkes Team zu spielen, gegen die rauszufliegen, finde ich jetzt okay. Gegen Fnatic würde ich mich schlagen lassen, so. Aber auch ja mal cool, dann gegen die gespielt zu haben. Oder gegen ein cooles Challengers-Team, ne? Mhm. Und dieses Agent-Pick-System, ne, das ist ja auch von LOL so ein bisschen übernommen, das hatte da sehr viel Erfolg. Der Fearless-Draft, so heißt es da, ist da mehr möglich, weil es, ich weiß nicht, 180 Champions gibt, das ist eine falsche Zahl, aber so in dem Größenbereich auf jeden Fall sehr viel mehr als bei Valorant. Ich finde es aber trotzdem gut bei Valorant, weil das halt auch sehr viel mehr Chaos kreiert, viel interessanter für den Zuschauer wird, was in erster Linie, was im Vordergrund stehen sollte, finde ich. Mhm. Und wenn die dann eine chaotische Com spielen müssen, ist das auch super cool. Also wenn die dann mal, ich weiß nicht, dann auf einmal Brimstone auf Haven spielen müssen, ja, das ist doch super cool. Also das ist doch super cool dann zu sehen. Und dann, ich muss nicht das 280. Mal die God Comp of Ascent sehen, muss ich nicht, ja, muss ich aber nicht. Und das macht es doch sehr viel interessanter, auch wenn das sehr viel komplexe Vorbereitung ist und alles so ein bisschen chaotischer macht, würde ich sowas ehrlich auch gesagt sehr gut finden für andere Turniere und meinetwegen auch für die höchste Liga, ne? Dass du sowas auch anwendest. Bei Best of Fives geht es nicht, würde ich behaupten. Da wird es dann ganz, ganz schwer. Das ist überhaupt nicht möglich. So viele Agents haben wir gar nicht, ne?
Also, wenn, hier ist es ja so, wenn du auf die dritte Map kommst, darfst du wieder die Agents von der ersten Map picken. Also, das ist immer nur die vorherige Map, die geblockt wird.
Ach so.
Ja.
Okay, das habe ich falsch verstanden. Okay. Gut, aber auch cool, ja?
Ja.
Auch cool. Da muss man so ein bisschen mehr reinblicken. Dann ist das System ja auch gar nicht so einschneidend und so schwer. Dann würde ich es noch viel deutlicher fordern, ja?
Ja.
Für auch die höchste Liga. Weil das einfach mehr Spaß macht für den Zuschauer. Ich weiß, dass es scheiße ist für die Pros, ja?
Ja.
Ich verstehe das. Es ist mir bewusst. Aber wenn dadurch die Zahlen steigen und der E-Sport so ein bisschen mehr stabiles Fundament bekommt, durch Zuschauerzahlen mehr Aufmerksamkeit, ist es viel mehr wert als Pros, die dann in irgendwas rein müssen, was sie nicht 3000 Mal irgendwie gescrimmt haben. Ja,
ja, total.
Ja, deswegen dazu cooles Turnier, sehr cooles Turnier.
Ja, folgt da gerne Project Blender auch auf Twitter beziehungsweise X, da werdet ihr dann auf dem aktuellen Stand gehalten und auch Project V hat da die Möglichkeiten, dass ihr euch qualifiziert, vielleicht bleibt ihr da am besten auch dran. Vielleicht frühstücken wir kurz die Dachregionen hier mit ab, bevor wir in Amerikas gehen, Johann. Es läuft nämlich gerade die Equal Esports Queens Relegation, also wer schafft es in die Pro Series, ist da die Frage. Da läuft das Upper Bracket Final morgen am 28. August um 21 Uhr. NXT Mizora gegen WLG Female Stars und das Lower Bracket Semifinal findet davor statt. Morgen auch am 28. um 18 Uhr. Barker Rex gegen Tok Kitsune. Also das wird alles noch ein bisschen dauern. Das Lower Final dann am 30. August. Aber morgen Abend wird dann schon ein Team feststehen, was in die Pro Series kommt. Dann gibt's, apropos Pro Series, heute Abend den Start der Project V Pro Series. Lange hat's gedauert, dieses Projekt aus dem Boden zu stampfen. Heute Abend geht's los. 16 Teams haben's geschafft, sich dafür zu qualifizieren. Es gab wieder ein riesiges Drama mit diesen Teams. Es wurden, glaube ich, 4 Teams, 5 Teams, 6 Teams disqualifiziert, neue reingeholt und so weiter. Eben gerade, ich begleite das so ein bisschen mit der Coverage und im Cast, eben gerade wurde nochmal ein Team disqualifiziert und Neues reingeholt.
Schön.
Es ist wirklich crazy, was die Leute versuchen, um da irgendwie reinzukommen mit Schummeleien und sonst was. Mögen wir nicht. Macht's einfach ordentlich, Leute, für eine healthy Community, damit wir das bei Valorant irgendwie schaffen. Aber heute Abend geht's dann endlich los. Das sieht immer so aus, dass pro Woche jedes Team einen Spieltag hat und ein Turnier, nämlich an Mittwoch heute ab 19 Uhr das Pro Weekly, Project V, Pro Series, Pro Weekly heute Abend ab 19 Uhr und dann ab Freitag der Spieltag ab 18 Uhr.
Okay. Wow, das ist der Kauderwelsch von Worten. Project V Pro. Okay.
Ja,
ja. Crazy. Beeindruckend.
Ne? Ja, ja.
Jo, schaltet da auf jeden Fall ein. Dann jetzt hier noch die Nachrichten aus der Americas-Region. Erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht, denn Leaf von G2, der jetzt ja lange gesundheitlich draußen war, ist aus dem Krankenhaus wieder raus. Er hat jetzt auch öffentlich gemacht, worum es geht. Er hat schon seitdem er 19 ist, eine chronische Darmerkrankung, die mit der man eigentlich im Alltag gut klarkommen kann. Es sei denn, da gibt es manchmal so Crashes, Ausfälle oder es flammt so auf und dann entzündet sich quasi der ganze Körper und dann ist es halt sehr schlecht. Und deswegen war er jetzt lange Zeit im Krankenhaus. Kronenkrankheit heißt das.
Morbus Crohn, ne? Ja.
Oder Kronenkrankheit, ja. Und genau. Jetzt ist er aber wieder raus. Ja, ob das bedeutet, dass er jetzt sofort wieder sich hinter den Computer schwingt, bedeutet, das weiß man noch nicht so richtig. Wurde schon bei Scrims gesehen oder wie er Valorant gespielt hat zumindest. Aber ja, Baby Bay macht doch bisher eine gute Figur und vielleicht lassen die den erstmal für die Playoffs drin. Weiterhin alles Gute und viel Besserung an Leaf. So, wie sieht es in den Playoffs aus? Zwei Teams oder drei Teams sogar sind schon klar, denn mit den Playoffs ist jetzt ein Team qualifiziert, das man gar nicht mehr auf der Rechnung hatte, weil die gar nicht in den Playoffs waren und in der Gruppenphase Fünfter geworden sind, und zwar MIBR. Ja, die haben ja eine sehr gute Early Season hingelegt und so wie sich das jetzt alles ergeben hat in den amerikanischen Playoffs oder in den Americas Playoffs, sind sie jetzt weiter. Also Sentinels, G2, die sind noch gerade im Upper Final, das ist irgendwie so der neue El Clasico in der Americas Region, die spielen jetzt am Freitagabend spielen die und MIBR ist qualifiziert und im unteren Bracket entscheidet sich direkt, welches Team als Viertes dazukommt. Das ist entweder Energy und Cloud9. Die sind auch von den Circuit Points gleich auf, sind es bei den Playoffs im unteren Bracket gleich auf. Und das Gewinnerteam geht zu Champions. Also noch nie war es so deutlich. Und da muss man jetzt auch gar keine Szenarien aufzählen. Es ist das Spiel, was alles entscheidet. Und natürlich hoffen wir alle, dass Cloud9 endlich mal sich mal wieder für ein internationales Turnier qualifizieren kann.
Aber natürlich werden sie reinscheißen, Johann.
Es ist der Standard Cloud9-Curse, ne? Dass man den Teams, es ist auch das Standard-Meme von Cloud9, dass man immer so in der frühen Season den Fans Hoffnung macht, nur um sie dann so richtig doll zu enttäuschen. Also die maximale Enttäuschung wieder mit dem Fake-Qualify oder wie man es auch immer nennen will. Oh. Es wird ganz schwer. Das Spiel ist von Freitag auf Samstag, also in der Nacht um 2 Uhr.
2 Uhr herrlich.
Morgens. Weiß ich jetzt noch
nicht. Wirst du es gucken?
Ja, mal sehen. Mal sehen, wie der Tag davor so läuft. Ich meine, wenn ich um 22 Uhr schon fast umkippe, bringt es nichts, dann wach zu bleiben. Vielleicht gehe ich ganz früh schlafen, stell mir dann einen Wecker und mach so 2 Schläfchen an einem Tag.
Ja. Das habe ich früher oft gemacht für Valorant, muss ich sagen. Ja. Aber mittlerweile, wenn man dann so einen anstrengenden Tag hat, das ist schon, muss man sich überlegen.
Ja, wir stellen uns ja auch leider zu Angels, Alter, Daniel. Hoffentlich spielt Angel immer, dass man zumindest noch so einen Pro hat, der gleichaltrig ist.
Ja.
Also grob, bitte, bitte. grob. Mhm. Oder einen noch älteren, ja, der noch entdeckt wird oder so, ja.
Toi, toi, toi.
Ah ja, okay. So sieht es aus bei den America's Playoffs. Das war's jetzt aber zum E-Sports. Alle Links in den Shownotes. Alle, die ganze Welt drückt Cloud9 die Daumen. Und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards.
Try this.
Oh mein Gott.
Nice. Tipps.
Wow.
Für Tryhards.
Whoa.
Insane.
Tryhards.
Nice.
Tryhards.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen super ekligen Cypher-Cage, den ihr machen könnt als Angreifer. Ihr müsst euch leider, das Setup ist ein bisschen mühsam, muss man sagen. Es ist relativ mühsam, weil man muss da einmal auf das Fahrrad springen in Armain und dann oben auf die Barriere und dann auch noch auf die andere Seite der Wall. Aber wenn man da oben ist, kann man einen Cage werfen, der dann eine One-Way zu Akurz macht. Also wenn ihr von Armain nach Akurz guckt, habt ihr einen der besten One-Way-Cages, den man überhaupt werfen kann, würde ich behaupten. Mhm. Und ja, einfach herrlich. Lohnt sich der Aufwand und das Line-Up zu lernen. Schaut euch das mal im Video an, genau wie das aussieht.
Nice.
So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Viel Spaß beim Gucken der Finals jetzt. Wer sich letztendlich qualifizieren wird, das entscheidet sich jetzt alles diese Woche. Das wird nochmal richtig, richtig spannend. Ansonsten viel Glück, dass eure Mates euch nicht trollen, wenn ihr Sage pickt. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss!